Einen wunderschönen guten Nachmittag, verehrte Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen. Wir, das sind die Studenten der PH, haben im Rahmen der Veranstaltung Theologie und Naturwissenschaften unter der Anleitung von der Mitarbeiterin des PH-Radios, Monika Löffler, eine Sendung zum Thema »Hat die Bibel recht?« gestaltet. Durch die Sendung werden euch führen Katharina und ich, Nico.
Hat die Bibel recht? Ein großes Thema mit vielen Fragen, denen man nachgehen kann. Einige Texte der Bibel sind über 2000 Jahre alt. Heute finden Forschungen statt, die sich mit der Entstehung unseres Planeten befassen, und die Naturwissenschaft macht immer neue Entdeckungen. Ist es nicht offensichtlich, dass der Urknall zur Entstehung unseres Planeten geführt hat? Hat die Bibel da überhaupt noch eine Chance mitzuhalten?
Sabrina hat sich auf den Weg gemacht und Leute aus Freiburg mit dieser Frage konfrontiert.
Jeder kann so denken, wie er will und an die Bibel glauben oder nicht, aber für mich ist es eigentlich nur ein Buch und jeder interpretiert die Bibel anders. Und
meiner Meinung nach hat die Bibel an manchen Stellen recht, an anderen wiederum nicht. Zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte darf man nicht wortwörtlich nehmen, aber ich finde, dass die Gleichnisse unser jetziges Leben widerspiegeln und dass man da der Bibel recht geben muss.
Ich denke, jeder kann so dran glauben, wie er will, aber ja, ich bin mir nicht so wirklich sicher, ob ich finde, dass die Bibel recht hat.
Also ich würde sagen, dass die Bibel eben nicht irgendwie eine historische Erzählung ist oder, wie es viele erwarten, irgendwie auf jede Frage eine Antwort, eine allgemeine Antwort parat hat, sondern vielmehr bietet sie einfach jedem Menschen ganz individuell die Möglichkeit, für sich eine Hilfe für sein Leben zu finden.
Ich bin nicht so gläubig und kenne mich deshalb auch nicht so in der Bibel aus, aber also was ich so gehört habe, finde ich jetzt nicht so überzeugend. Vor allem diese ganzen Wundergeschichten ist nicht so meins.
Also ich weiß nicht so ganz, was ich von der Bibel halten soll. Ich denke, sie hat teilweise recht, aber ich denke mal, dass es halt auch nicht richtig stimmt, weil wenn man die ganze Ungerechtigkeit auf der Welt sieht, dann denke ich, ist es dann auch wieder widersprüchlich. Und ja, ich weiß auch nicht wirklich, ob es einen Gott gibt. Also ich denke halt, dass es irgendwas gibt, aber deswegen weiß ich auch nicht wirklich, ob die Bibel recht hat. Und es hat eben auch einfach mit dem Glaube zu tun.
Die Bibel hat recht, weil sie von Glaubensaussagen von früher berichtet. Jedoch muss man aufpassen, damit man nicht alles wortwörtlich nimmt, weil sie in bildhafter Sprache vor allem geschrieben ist.
Wie wir gerade im Interview von Sabrina gehört haben, scheint die Antwort auf die Frage, hat die Bibel recht, nicht immer ganz so einfach. Es gibt auch Unmengen an Büchern mit unterschiedlichen Meinungen zu diesem Thema. Eins dieser Bücher wird uns im folgenden Beitrag von Jana vorgestellt. Viel Spaß dabei.
Ich habe zu dem Thema Evolution und Schöpfung ein wirklich mega interessantes Buch von Michael Blume entdeckt. Und zwar heißt es Evolution und Gottesfrage. Der Untertitel klärt uns auf, worum es in diesem Buch genau geht. Er heißt nämlich Charles Darwin als Theologe. Das hört sich jetzt wahrscheinlich für euch ziemlich provozierend an, oder nicht? Gerade der Mann, auf den sich alle berufen, die nicht an die Schöpfung glauben, gerade der soll Theologe gewesen sein. Michael Blume klärt uns in seinem Buch jedoch auf, dass Darwin, der Vater der Evolutionslehre, zwar als Naturforscher bekannt ist, jedoch auch Theologe war. Ziemlich nüchtern und wirklich mit klarer und verständlicher Sprache liefert euch das Buch super interessante Informationen zu dem Leben Darwins und beantwortet noch zusätzlich all eure Fragen zu Evolutionstheorie in Bezug auf die Gottesfrage. Und ganz ehrlich, man kann das Buch wirklich gar nicht mehr aus der Hand legen, hat man einmal angefangen zu lesen. Das liegt wahrscheinlich auch an dem angenehm und flüssig zu lesenden Schreibstil von Michael Blume, der übrigens Religionswissenschaftler an der Uni in Jena ist. Damit ihr euch ein bisschen besser vorstellen könnt, um was es in dem Buch geht, erzähle ich euch ganz knapp etwas über den Inhalt des Buches. Man erfährt einiges über die historischen Hintergründe von Darwin und man wird Zeuge, wie sich Darwin im Zuge seiner wissenschaftlichen Arbeiten und seiner familiären Geschichte vom gläubigen Christen zum nichtgläubigen Naturwissenschaftler entwickelt hat. Doch Darwin beschäftigt sich später trotzdem nochmal mit der Frage nach Gott. Und der Autor macht euch deswegen auf einen sehr interessanten Briefwechsel zwischen Darwin und Graham aufmerksam. Wilhelm Graham ist heute ein fast vergessener Autor und der versuchte damals den Gottesglauben und die Evolution irgendwie wieder unter einen Hut zu bringen. Einige der Briefe zwischen den beiden, also zwischen Darwin und Graham, hat der Autor Michael Blume nun zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt. Der Autor hat somit das erste Mal geschafft, den Anlass für Darwins erneutes Interesse an der Gottesfrage aufzudecken. Die spannenden und vielfältigen Fragen, die in dem Buch beantwortet werden, regen eindeutig zum Nachdenken an. Und trotz des umstrittenen Themas ist das Buch mit einer bewundernswerten Gelassenheit geschrieben und ist insgesamt sehr übersichtlich und trotzdem noch handlich. Das Buch bietet eine gute und informative Darstellung des Verhältnisses von Charles Darwin zur Religion. Und insgesamt lässt sich sagen, dass das Buch Evolution und Gottesfrage von Michael Blume gut lesbar ist und keine Fachkenntnisse voraussetzt. Insofern ist es allen zu empfehlen, die sich insbesondere über das Verhältnis Darwins zur Religion näher informieren möchten. Gerade der Briefwechsel mit Graham bietet hier neue und interessante Einsichten.
Na, seid ihr neugierig geworden? Dann ab in die Buchhandlung.
Überall auf unserer Erde gibt es Extremgruppierungen. Diejenigen, die eine ganz besondere Haltung zu einem Thema haben.
Gibt es nicht auch Menschen, die einfach mal felsenfest davon überzeugt sind, dass Gott ganz allein alles auf dieser Erde geschaffen hat? Dich, liebe Katharina, die Wiesen und Felder, ja, unsere ganze Erde?
Ja, die gibt es. Diese Gruppe glaubt an das sogenannte Intelligent Design. Im folgenden Beitrag wird Markus uns näher erzählen, was das denn eigentlich heißt.
Wie wir bereits gehört haben, sind sich die Religion und die Naturwissenschaft nicht ganz einig darüber, wie das Universum, die Galaxien und die Planeten darin, sowie zum Beispiel auch unsere Erde entstanden sind und warum es ausgerechnet auf unserem Planeten Leben gibt. Ist das Zufall oder hat Gott gewollt, dass alles so passiert, wie es passiert ist? Wie wir bereits gehört haben, gibt es dazu zwei verschiedene Auffassungen. Die erste davon ist die Schöpfungstheorie. Sie besagt, dass das Universum in 6 Tagen erschaffen wurde. Da waren Licht und Finsternis, die zu Tag und Nacht wurden, den Himmel und das Meer und die Kontinente. Gott erschuf auch die Pflanzen und den Mond und die Sonne. Und letztlich schuf Gott die Tiere und die Menschen. Laut der Bibel ist das vor 6000 Jahren geschehen. Doch der Biologe und Naturwissenschaftler Darwin widersprach dieser Theorie. Er stellte eine andere Theorie auf, die besagte, dass erstens die Erde viel älter als 6000 Jahre sein musste, zweitens, dass Gott nicht erst die Pflanzen, dann die Tiere und zuletzt die Menschen erschaffen hat, sondern dass wir alle aus demselben Zellmaterial bestehen und alles Leben, ob nun Tier, Pflanze oder Mensch, sich in einer bestimmten Reihenfolge entwickelt hat. Würde man diese Entwicklung in einem Diagramm darstellen, dann würde man sehen, dass alle Lebensformen, die je auf der Erde existiert haben oder immer noch existieren, alle in irgendeiner Weise miteinander verwandt sind. Darwins dritter Gedanke zu seiner Theorie war, dass sich stets das Lebewesen in der Entwicklung durchgesetzt hat, welches am besten an die Umwelt angepasst ist, in der es lebt. Sei es nun eine Pflanze, ein Tier oder der Mensch. Mit dem Wissen, was Darwin auf seinen Forschungsreisen gewonnen hatte, kam er schließlich zu dem Schluss, dass der Mensch und die Affen, wie wir sie heute kennen, einen gemeinsamen Vorfahren haben mussten. Diesen Übergang von einer Lebensform zu einer anderen, höher entwickelten Form nennt man Evolution. Man spricht daher bei Darwins Theorie auch von der Evolutionstheorie. Jedoch konnte niemand beweisen, ob das, was Darwin behauptet hatte, auch tatsächlich stimmte, denn dafür fehlten ihm die Beweise. Ein Beweis wäre in diesem Fall ein Übergangstier gewesen, welches beweist, dass sich über mehrere Zwischenstadien aus dem Uraffen Stück für Stück der Mensch entwickelt hat. Heute hat man viele dieser Übergangstiere gefunden und man konnte auch beweisen, dass die Erde tatsächlich viel älter als 6000 Jahre ist. Somit wurde es immer schwieriger für die Anhänger der Schöpfungstheorie, ihre Theorie gegenüber der Evolutionstheorie zu verteidigen. Die Schöpfungstheoretiker mussten zugeben, dass die Evolutionstheorie doch nicht ganz falsch ist. Somit gestanden die Schöpfungstheoretiker den Biologen und Geologen zu, dass die Erde tatsächlich älter ist, als sie vermutet hatten und dass Lebewesen sich tatsächlich weiterentwickeln können. Jedoch sagen die Schöpfungstheoretiker auch, dass an den Stellen in der Entwicklung, bei denen sich relativ schnell aus einer sehr einfachen Lebensform eine sehr viel kompliziertere Lebensform entwickelt hat, Gott eingegriffen und etwas nachgeholfen haben muss. Sie sehen Gott in der Natur als einen intelligenten Schöpfer oder Designer an. Daher nennt diese Gruppe von moderneren Schöpfungstheoretikern ihre Theorie auch Intelligent Design, also intelligentes Design. Hätten die Anhänger von Intelligent Design recht, dann hätte Darwins Stammbaum, nachdem sich alles Leben nur aus einer einzigen Zellart entwickelt hat, an den Stellen, an welchen große Veränderungen stattgefunden haben, immer wieder Lücken. Eine Weiterentwicklung einer Art an so einer Stelle war also nur durch die Hilfe eines intelligenten Designers wie Gott möglich. Anhänger von Intelligent Design sagen, dass einige Systeme in der Natur so kompliziert aufgebaut sind, dass sie nicht alleine durch so etwas wie die Anpassung an die Umwelt entstanden sein können, sondern dass man eine höhere Macht braucht, um so etwas zu erschaffen. Jedes System in der Natur ist dazu geschaffen, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Würde man nur einen Baustein aus diesem System entfernen, dann könnte es nicht mehr seine Aufgabe ausführen. Intelligent Design sagt, ein System der Natur ist wie eine Uhr. Die Uhr zum Beispiel hat die Aufgabe, die Zeit anzuzeigen. Würde man aus der Uhr auch nur ein Zahnrad entfernen oder einen Zeiger, dann könnte die Uhr ihre Aufgabe nicht mehr richtig ausführen. So ist es auch in der Natur. Lässt man einen Teil weg, dann funktioniert der Rest auch nicht mehr. Ein Beispiel, welches Intelligent Design Anhänger oft nennen, um dies zu verdeutlichen, ist die Evolution der Langhalsgiraffe. Wie der Name schon sagt, hat die Langhalsgiraffe einen langen Hals. Sie hat jedoch auch lange Beine. Die Giraffe braucht beides, um an die saftigen Blätter in den Baumkronen zu kommen. Dadurch hatte sie einen Vorteil gegenüber anderen Tieren im gleichen Lebensraum und konnte so erfolgreich ihr Überleben sichern. Um ihr Überleben zu sichern, musste die Giraffe sich also stets nach den höchsten Blättern ausstrecken. So wurde zunächst der Hals und die Beine des Tiers allmählich länger. Dieser Vorgang dauerte laut Evolutionsbiologen mehrere Millionen Jahre. Aber irgendwann hat sich aus der Kurzhalsgiraffe die Langhalsgiraffe entwickelt. Wie ich gerade gesagt hatte, kann sich laut der Theorie von Intelligent Design aber nicht nur ein Teil ändern, während alle anderen gleich bleiben. Hätte die Langhalsgiraffe also nur einen langen Hals bekommen bei einem relativ kleinen Körper, wäre das viel zu kleine Herz plötzlich nicht mehr in der Lage gewesen, genug Blut durch den langen Hals bis in den Kopf zu pumpen. Hätte die Giraffe zuerst lange Beine, jedoch den kleinen Körper und den kurzen Hals behalten, hätte sie ihr Gleichgewicht nicht halten können und wäre einfach umgefallen. Evolutionsbiologen erklären dies, indem sie sagen, dass die Giraffe nicht plötzlich einen langen Hals oder plötzlich lange Beine bekommen hat, sondern beides sich stets abwechselnd weiterentwickelt hat. So wurde erst der Hals ein kleines bisschen länger, dann sind die Beine wieder etwas gewachsen, dann wurde der Hals wieder länger und so hat sich dann über viele Millionen Jahre und über viele tausend Zwischenstadien aus der Kurzhalsgiraffe die Langhalsgiraffe entwickelt. Die Anhänger von Intelligent Design würden nun fragen, wenn nur die Giraffe mit dem längsten Hals überleben kann, wie kann es dann sein, dass sowohl die Giraffenweibchen überleben konnten, als auch die Männchen, obwohl die Männchen im Durchschnitt 1,5 Meter größer sind als die Weibchen. Und wären die Weibchen ausgestorben und nur die Männchen hätten überlebt, wie hätten die Tiere sich dann vermehren können? Genauso könnten aber auch Evolutionsbiologen fragen, falls Gott tatsächlich immer wieder neue Arten geschaffen hat, wieso hat er sie dann nicht gleich perfekt erschaffen, sondern immer in einem Stadium, in dem sie sich erst selbst wieder weiterentwickeln müssten? Ihr seht also, obwohl Biologie und Religion sich gegenseitig schon etwas näher gekommen sind, wird es vermutlich noch sehr lange Diskussionen darüber geben, wer von beiden nun endgültig recht hat.
Immer wieder wird hier von Gott und seiner Schöpfung gesprochen. Aber haben wir da nicht jemanden vergessen?
Klar, sein Sohn. Heißen wir deshalb nicht auch Christen?
Ja, natürlich. Jesus Christus. Das ist doch klar, dass alle, die an ihn glauben, Christen heißen.
Aber was heißt denn überhaupt an ihn glauben? Glauben, dass er tatsächlich gelebt hat?
Er hat doch gelebt. Beweist das nicht ein Tuch mit dem Abdruck seines Gesichts?
Da musst du Jana und Nadine fragen. Die beiden haben sich doch mit diesem uralten Tuch befasst.
Na also gut, hören wir mal, was die beiden zu sagen haben.
Hey Jana.
Hi.
Wie geht's dir?
Gut, und dir?
Ich bin doch total aufgeregt. Du glaubst nicht, was ich heute erfahren habe. Jesus, der hat tatsächlich gelebt.
Was? Woher willst du das denn wissen?
Das habe ich aus dem Fernsehen. Da wurde das Turiner Grabtuch ausgestellt.
Was hast du da gesehen?
Das Turiner Grabtuch. Total interessant. Das ist das Leichentuch, mit dem Jesus eingewickelt wurde, nachdem er vom Kreuz genommen wurde.
Ah, stimmt, davon habe ich doch schon mal gehört. Aber ich habe gehört, dass es eine Fälschung sein soll. Irgendwas aus dem Mittelalter?
Was, eine Fälschung? Nee, da musst du dich irren. Das kann keine Fälschung sein. Das haben die im Fernsehen nämlich auch gezeigt. Forscher, die konnten nämlich Blütenpollen auf dem Grabtuch nachweisen, weißt du? Welche zur Zeit Jesu wuchsen. Also, für mich ist das ein eindeutiger Beweis dafür, dass es nicht aus dem Mittelalter stammen kann.
Okay, das hört sich ja schon logisch an, aber ich glaube der Radiokarbonuntersuchung. Die hat nämlich ergeben, dass das Tuch aus dem Mittelalter stammt und deswegen nicht das Leichentuch von Jesus sein kann.
Was ist das für eine Untersuchung?
Na, die Radiokarbonuntersuchung. Was das genau ist, kann ich dir gar nicht sagen, aber auf jeden Fall kann man damit das Alter von einem Stoff bestimmen und die hat ergeben, dass es aus dem Mittelalter kommt.
Mhm, okay. Also da müssen sich die Forscher wohl geirrt haben, denn ich habe gehört, dass es damals zu verfälschten Ergebnissen kam.
Wenn du meinst. Aber was ich auch noch gehört habe, ist, dass es gar kein Abdruck eines Gekreuzigten ist, sondern sich eher um Malerei handelt.
Was, Malerei? Mhm. Nee. Also ich habe mich schon intensiv mit dem Turiner Grabtuch beschäftigt und habe auch schon das Negativbild mir angeschaut. Und vor Erfindung der Fotografie hätte kein Künstler solchen Negativbild malen können. Wozu denn auch? Also es wurden nicht mal Farbspuren auf dem Grabtuch gefunden. Also dein Verdacht, dass es Bemalung ist, kann nicht stimmen.
Ja, schön, aber warum soll es dann bitte schön genau Jesus sein, der auf dem Tuch ist? Es kann doch jeder da drauf sein.
Gut, das ist jetzt eine andere Frage, ob es Jesus ist. Aber Jana, du musst mir wirklich glauben, es muss sich um Jesus handeln. Es gibt so viele Beweise dafür.
Aha, und welche zum Beispiel?
Ich weiß ja nicht, wie gut du dich jetzt in der Bibel auskennst, aber ich habe schon Teile davon gelesen und alle vier Evangelisten berichten davon, dass Jesus in ein Leintuch gewickelt wurde, nachdem man ihn vom Kreuz nahm.
Ach so?
Ja, genau. Und erinnerst du dich auch noch an die Wundmale, die Jesus an seinen Händen und Füßen hatte?
Mhm, ja.
Und es ist unglaublich, diese Spuren, die konnte man genauso auf dem Tuch auch wiederfinden.
Echt jetzt?
Ja, wirklich. Und auch die Dornkrone und die Geiselspuren, welche die Soldaten ihm damals zugefügt hatten. Und auch an der Seite, da hat er einen Lanzenstich gehabt. Und die Spuren stimmen genau mit den Überlieferungen aus der Bibel überein, dass ein Zufall absolut ausgeschlossen ist.
Ich weiß ja nicht, Nadine.
Christen jedenfalls glauben fest daran, dass Jesus gelebt hat. Einige dieser Christen machen ihren Glauben zum Beruf und werden Pfarrer. Diese setzen sich besonders intensiv mit dem Leben Jesu auseinander. Eine dieser Personen ist Hochschulpfarrer Martin Stassack. In einem Interview mit Nico wird er uns über seine Haltung zu Jesus und die Art und Weise, wie Wundergeschichten von Jesus verstanden werden können, erzählen.
Es geht heute um Wundergeschichten Jesu. Jesus hat vor etwa 2000 Jahren gelebt und ist für uns am Kreuz gestorben und auferstanden. Das ist der Glaube aller Christen. Jesus hat bis heute eine sehr zentrale Rolle im christlichen Glauben. Welche Bedeutung hat die Person Jesus für deinen Glauben?
Jesus ist der menschgewordene Gottessohn und insofern können wir an ihm in gewisser Weise ablesen, wenn ich es mal in Anführungszeichen setzen soll, wer Gott ist, der sich für uns hingibt. Und Jesus kommt natürlich aus dem Judentum und da sehen wir auch diese enge Verbindung Gottes mit seinem Volk.
In der Bibel im Neuen Testament gibt es viele Wundergeschichten. Geschichten, in denen Jesus Blinde sehend macht oder in denen Jesus wenige Brote und Fische teilt und tatsächlich einen ganzen Haufen an Menschen damit nährt und sie satt werden. Wie sollen deiner Meinung nach diese Heilungsgeschichten heute verstanden werden?
Nun ist natürlich niemand sozusagen von uns heute als Zeuge dabei gewesen. Es ist nicht in dem Sinn aufgezeichnet worden, dass wir es objektiv vor uns haben. Es sind natürlich alles Verkündigungstexte. Ich gehe davon aus, dass Jesus tatsächlich Menschen geheilt, gesund gemacht hat. Das Wunder der Brotvermehrung spricht davon, dass das Miteinander teilen Überfluss bringt. Nicht das für sich behalten, sondern miteinander zu teilen. Ich würde sagen, diese Wundergeschichten sind auf der einen Seite immer wieder wirkliche Berichte von Heilungen, Verkündigungen von Heilungen. Auf der anderen Seite aber geht es auch wie um Gebetserhörungen. Menschen, die in ihrer Not zu Gott rufen, werden von Jesus von ihrem Leiden befreit. Und da will auch das Neue Testament sagen, ja, hier werden Gebete wirklich geradezu leibhaftig erlebbar erhört.
Gibt es eine Wundergeschichte oder eine Heilungsgeschichte, wo du sagen würdest, Martin, dass sie dich persönlich irgendwo berührt oder die für dich besondere Aussagekraft hat?
Eine, die mich besonders anspricht, ist die Heilung der 10 Aussätzigen im Lukas-Evangelium, wo Jesus dann sagt, zeigt euch den Priestern als Zeichen, weiß eure Heilung. Und dann kommt einer zurück und bedankt sich. Jesus fragt, wo sind denn die anderen 9? Und dieser eine ist ein Samariter, also ein Außenseiter für die damaligen frommen Juden, einer, mit dem man nichts zu tun hatte, der kommt zurück und bedankt sich. Statt zum Tempel und zu den Priestern zu gehen, kehrt er zu Jesus zurück. Das heißt also, er erkennt in ihm die heilende Macht Gottes. Er bedankt sich und es ist gerade dieser Außenseiter. Und das berührt mich, weil ich denke, da haben wir einen Auftrag auch in der Nachfolge Jesu, eben nicht nur auf einen inneren Zirkel zu schauen, sondern über den Tellerrand hinaus und eben auch diese Tugend, sage ich mal, der Dankbarkeit auch zu üben und offen zu sein für das, was um uns geschieht und das zu sehen und auch dafür dankbar zu sein.
Diese vielen Wunder- und Heilungsgeschichten in der Bibel, wie können sie heute von Schülern verstanden werden?
Wie ist etwas beweisbar, wie ist etwas naturwissenschaftlich zu erklären? So ganz können wir an diese Wundergeschichten nicht herangehen, sondern sie haben stark mit Beziehung und Erfahrung zu tun. Beziehung mit Jesus, die entsteht in der Heilung, und die Erfahrung Gottes, seiner heilenden Macht, die durch Jesus gleichsam vermittelt und auf die Menschen ausgeübt wird. Und so wird dann in diesen Heilungen etwas vom Reich Gottes sichtbar. Sie wollen nicht einfach die Gottheit Jesu beweisen, wie man das früher schnell gesehen hat, sondern sie wollen das Reich Gottes an den Menschen sichtbar machen und schon hier auf Erden davon etwas Wirklichkeit werden lassen.
Viele Christen sagen, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Sie ist aber doch vom Menschen geschrieben. Wie kann sie dann das Wort Gottes sein? Sag mal, Katharina, kann man wirklich alles glauben, was in der Bibel steht? Und hat das, was darin steht, für uns heute noch Bedeutung?
Oh, das sind aber viele Fragen. Ich versuche sie mal anhand eines Beispiels zu beantworten. Schauen wir uns doch mal einen biblischen Text genauer an. Im Buch Genesis zum Beispiel gibt es die Erzählung über Kain und Abel, die ältesten Söhne von Adam und Eva. Kain, der Ackerbauer, war neidisch auf seinen Bruder Abel, den Hirten, weil Gott dessen Opfer vorzog. Daraufhin hatte er böse Gedanken, er hörte nicht auf die Ermahnungen Gottes und erschlug seinen Bruder. Somit wurde er laut der Bibel zum ersten Mörder. So ein Konflikt hat sich im Lauf der Menschheitsgeschichte ganz oft wiederholt. Menschen halten es oft einfach nicht aus, dass andere Menschen anders sind als sie. Entweder weil sie mehr Geld haben, attraktiver sind, einen besseren Beruf haben oder einfach, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Schauen wir uns doch mal an, wie die Geschichte von Kain und Abel in der heutigen Zeit aussehen würde. Stellt euch mal vor, eine Mutter schiebt den Kinderwagen mit ihrem kleinen Baby darin in den Garten, wo der 2 Jahre ältere Bruder mit seiner Schaufel im Sandkasten spielt. Nach einer Weile schaut sie vom Fenster her zu den Kindern und sieht, wie der größere Junge gerade eine kräftige Ladung Sand in den Kinderwagen kippt. Die Mutter ist entsetzt. Sie reißt das Baby heraus, schüttelt den Sand ab und das Baby schreit. Der ältere Bruder steht mit gesenktem Gesicht da und sagt nur, der soll wieder weg. Geschwister haben sich also nicht immer lieb. Leider kam es im Lauf der Geschichte oft vor, dass sich Menschen, auch Geschwister, gegenseitig getötet haben. Vielleicht kennt ihr das ja selbst, dass ihr auf eure Geschwister neidisch seid oder ihnen etwas nicht gönnt und vielleicht gar nicht wirklich wisst, warum ihr gerade so fühlt. In Menschen besteht nämlich der Wunsch, durch die beste Leistung die höchste Anerkennung zu erhalten, zunächst die der Eltern, später andere Personen. Im Falle Kain war das die Anerkennung Gottes. Sie wollen also besser sein als andere Menschen.
Aber das ist doch keine Lösung, dem anderen weh zu tun oder ihn gar zu töten.
Ganz genau. Die Beseitigung des Konkurrenten macht nicht glücklicher. Im Gegenteil, Menschen fühlen sich danach oft schuldig und haben ein schlechtes Gewissen, wodurch es ihnen noch schlechter geht als vorher. Ihr Lebenssinn geht verloren und oft versuchen sie, das schlechte Gefühl mit Alkohol oder Drogen zu betäuben. Auch Kain wird in der Bibelgeschichte von Gott gestraft. Sein Acker trägt nie wieder Früchte und er muss ziellos umherirren.
Aha, also sind Kain und Abel keine historischen Figuren. Sie müssen nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt der Weltgeschichte nachweisbar gelebt haben, damit die Geschichte wahr ist. Sie stehen für alle Menschen, weil sich diese Geschichte zu jeder Zeit wiederholen könnte.
Richtig. Die Geschichte soll den Menschen mit seiner Neigung zum Bösen beschreiben und ihn vor falschen Taten warnen. Sie sagt, zerstöre dein Leben nicht durch Eifersucht und Neid. Du sollst nicht darauf achten, wem es besser geht als dir und warum das vielleicht so ist, sondern dich auf dein persönliches Ziel konzentrieren und versuchen, dieses zu erreichen. So gerätst du nicht in Gefahr, einen Fehler zu begehen, die Bibel nennt sowas Sünde, und so kannst du ein zufriedenes Leben führen. Obwohl die Geschichte schon so alt ist, ist sie also heute immer noch gültig.
Heute Nachmittag haben wir viele interessante Beiträge gehört. Von einem alten Tuch, das auf dem Gesicht Jesu zu sehen sein soll, über Menschen, die fest davon überzeugt sind, dass Gott allein die Erde geschaffen hat, bis zu Bibelgeschichten, die auch heute noch aktuell sind.
Wir hoffen, ihr fandet das Thema genauso spannend wie wir und freuen uns, dass wir vielleicht einige Fragen von euch beantworten konnten. Aber vielleicht haben wir auch Interesse geweckt, dass ihr euch mit dem ein oder anderen Thema noch einmal intensiver befasst. In diesem Sinne bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören und wünschen euch noch einen schönen Tag.